Ich darf Sie zunächst recht herzlich grüßen. Ich bin dankbar, dass ich wieder einen Dienst hier tun darf. Und ich denke, dass das Thema von heute Abend ein sehr aktuelles ist, ein Thema, das mich oft beschäftigt und das vom Worte Gottes her, heilsgeschichtlich gesehen, prophetisch gesehen, immer wieder auch in der Wortverkündigung enthalten sein muss. Religiosität oder biblisch orientierter Glaube. Von der Formulierung her geht es um Alternativen. Ich darf schon gleich vorab sagen, die Religiosität ist unvereinbar mit dem biblischen Glauben. Und der biblische Glaube wiederum ist nicht im allgemeinen Sinne mit Religiosität zu verbinden. Leider ist der größte Teil der Christenheit nur religiös. Und wir selber stehen oft in der Gefahr, anstatt eines klaren biblischen Glaubens auch in das Religiöse hineinzuverfallen. Was ist Religiosität? Was ist Religion? Ich darauf eine Antwort gebe, aber noch einmal zurückkommt auf das Wort, genau diese beiden Verse, ohne dass wir uns abgesprochen hatten. Lieber Martin, wollte ich als Ausgangsbasis nehmen. Hebräer Kapitel 11 bezeugt eindeutig, wie wir es gehört haben, dass der Glaube eine Gewissheit ist. Und Gewissheit hat es auch mit Wissen zu tun. Wir brauchen Informationen vom Worte Gottes her, von unserem Herrn Jesus Christus. Ich lese noch einmal diesen Vers. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und dann wird weiter vom Hebräerbriefschreiber bezeugt, dass so die Alten, die Glaubensmänner, diese Überzeugung gewonnen haben. Und der Vers 6 sagt auch eindeutig, wenn man zu diesem Gott kommt, muss man glauben, dass er ist und denen, die ihn wirklich suchen, ein Vergelter sein wird. Wie suchen? Das wird uns heute beschäftigen, allerdings mehr am Schluss meiner Darlegungen. Am Anfang möchte ich etwas über Religion, Religiosität sagen und auch einige Informationen, neueste Berichte eingeben. Dann von Hebräer 11 her das Wesen des Glaubens bezeugen und das Wie des Glaubens uns noch einmal vergegenwärtigen. Religiös ist jeder Mensch, ob er es wahrhaben will oder nicht. Selbst die, die vorgeben, atheistisch oder areligiös zu sein, sind dennoch religiös. Ein bekannter Pädagoge hat die Menschen in 6 Typen eingeteilt. Unter anderem hat er auch den religiösen Menschen als einen Typus dargestellt. Neben dem kulturellen, dem ökonomischen und noch anderen. Religion ist im Gegensatz zur göttlichen Offenbarung, wie es die Bibel bezeugt, der Versuch des Menschen, von sich aus den Weg zu Gott zu finden. Und da gibt es ganz gewaltige Anstrengungen. Gewaltige Versuche. Weil ja, wie es Augustin gesagt hat, dass der Mensch auf Gott angelegt ist. Unruhig ist unser Herz, sagt er, bis es zur Ruhe kommt in Gott. Und wenn ich hier und da Beispiele nenne, bitte, es geht nicht um Diskriminierung von Menschen, sondern es geht nur um Folgendes. Dass wir die Wahrheit erkennen, dass wir Informationen bekommen und dass wir auch miterleben, erfahren, wie weit wir in der Endzeit fortgeschritten sind. Dazu sollen auch diese Aussagen dienen, denn nach 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, ich habe die Stelle schon öfters zitiert, wird der Mensch der Endzeit religiös sein. Allerdings in dem Sinne, wie es das Wort bezeugt, Menschen, die da haben eine gewisse Form oder den Schein der Gottseligkeit, der Frömmigkeit. Jetzt kommt ein Aber. Nicht im Sinne des Aberglaubens, aber im Sinne des biblischen Glaubens. Aber die Kraft verleugnen sie. Und wo macht sich die Kraft Gottes denn fest? Was ist die zentrale Aussage im Hinblick auf die Kraft Gottes? 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort des Kreuzes oder vom gekreuzigten Christus ist eine Torheit für die, die verloren gehen, uns aber ist es eine Gotteskraft. Und darum müssen wir nach der zentralen Aussage des Kreuzes fragen. Und Paulus rühmt sich des Kreuzes, allein des Kreuzes, in Galater 6, Vers 14. Ich will mich nur rühmen des Kreuzes, nicht irgendwelcher Erfahrungen, nicht irgendwelcher frommer Erlebnisse. Er hatte gewaltige Erlebnisse. Er rühmt sich des Kreuzes. Und aller Versuch der Religiosität ist, das menschliche Fleisch, das Ich, mit all den vielfältigen Erfahrungen in den Mittelpunkt zu rücken. Damit wird der Mensch stolz, überheblich, er leistet etwas. Werkgerechtigkeit sind ja Begriffe, die wir kennen, als Luther sich mit dem Katholizismus auseinandersetzte. Heilige, die vom Papst heilig gesprochen werden, aufgrund bestimmter Leistungen, all das sind ja solche Züge. Bitte, dass dann Menschen auch wiederum noch an Jesus glauben können, ist eine andere Sache. Wir wollen nur festhalten, Kreuz macht ein Ende mit unseren Versuchen zu Gott zu kommen. Kreuz scheidet alles fromme, menschliche, leistungsorientierte Heiligkeitsstreben und was immer der Mensch alles da aufzuweisen hat. Im Kreuz ist uns Gott selber geoffenbart. Er hat sich uns geoffenbart durch sein Wort. Und Christus ist das Wort, das geoffenbarte Wort. Er hat sich uns hingegeben. So viel zunächst im Sinne einer Differenzierung, was Religion, Religiosität ist und biblisch orientierter Glaube in einigen Thesen. Wir werden das nachher noch auseinanderfallen. Ich darf Ihnen einige Beispiele geben, wie leider diese Religiosität in einer fortschrittlichen Entwicklung hineinkommt bis in unsere evangelikalen Kreise. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Petrus stand schon in der Gefahr. Herr, das widerfahre dir nur nicht, nämlich Kreuzesleiden. Und dann sagt der Herr dem Petrus, du meinst eben nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist, da fängt es an. Was fleischlich bzw. irdisch ist und was teuflisch ist. Das ist die Dreiheit, die wir beachten müssen, auch in einer gewissen Phasenfolge. Menschlich, fleischlich eigenes, irdisches und teuflisches. Und da setzt dann die Verführung an. Da heißt es in den Topic Nachrichten vom Februar, unter der Überschrift Bibel mit New Age Akzenten bald in einem deutschen evangelikalen Verlag. Und ich will Ihnen nur mal ein paar Kostproben geben, wie da das Wort Gottes vom Urtext her verändert wird. Und Sie als Bibelkenner werden sofort heraushören, wo die Weichenstellung liegt, im Hinblick eben auf das Menschliche. Und New Age ist immer etwas Esoterisches, was mit der Transzendenz, dem Geheimen zusammenhängt, was aber auf Selbsterlösung zielt und nicht auf die Kreuzesbotschaft. Johannes 1, Vers 12, da heißt es, so viel ihn aber aufnahmen, denen gab er Gott, nämlich das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und nun hören Sie nach der neueren Version. Wer immer ihn aufnahm, die machte er zu ihrem wahren Selbst, zu ihrem Kind Gottes selbst. Merken Sie den Unterschied? Selbstverwirklichung, Selbsterlösung, Selbstdarstellung, Veränderung des menschlichen Bewusstseins, nicht zuerst des Seins. Da Das wird uns durch New Age gesagt. Du musst nur wissen, wer du bist, ein Teil des Kosmos, ein Teil Gottes. Und von daher wirst du verändert. Und genau diese Ansätze finden wir. In einer zweiten Stelle heißt es, Johannes 3, Vers 17, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und jetzt heißt es nach der neuen Version, er kam, um zu helfen, die Welt wieder in Ordnung zu bringen. Er wird mal die Welt in Ordnung bringen. Aber der Sinn dieser Stelle sagt etwas ganz anderes. Da geht es um die Errettung des Einzelnen und nicht darum, dass jetzt diese Welt wieder in Ordnung kommt. Das ist nämlich genau New Age-Denken, seitdem wir ins Wassermann-Zeitalter hineingekommen sind. Astrologisch begründet. Und nur eine dritte Stelle, dann mag es genügen. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, Vers 36. Und jetzt wieder diese neue Übersetzung. Es ist ja eigentlich mehr eine Übertragung, ist keine wörtliche Übersetzung anhand des Urtextes. Alles, was er erfährt von Gott, ist Dunkelheit und eine böse Dunkelheit zugleich. Also nichts mehr vom Zorne Gottes, sondern irgendwie wird alles dunkel dargestellt, mystisch, eigenartig. Zweites, was auch in diesem Informationsblatt enthalten war, unter der Überschrift Evangelische Kirche Bayerns auf Esoterik-Trip. Da hat man ein Haus der Stille eingerichtet. In den Programmen findet man eine Reihe von Kursen, die fernöstliche Heilslehren und christliche Meditationsformen vermischen. Im Angebot sind Yoga für Christen, Zen-Meditation, Tai Chi und Qigong. Das klingt so schön chinesisch. Dabei handelt es sich um chinesische Heilmethoden mit einer universellen Energie, die dahinter steckt. Das wird in einer landeskirchlichen Einrichtung in einem Haus der Stille angeboten. Ein weiteres, wie die Menschheit immer mehr ins Esoterische hineingerät. Ich fand eine Notiz unter der Überschrift immer mehr Deutsche lesen Horoskope. Es gibt ja kaum noch irgendwelche Zeitschriften illustrierten ohne Horoskope. Lasen heißt es da 1977, 46% der deutschen Bevölkerung regelmäßig ihr Horoskop, sind es heute etwa 70%. Wir haben heute etwa 500 professionelle Astrologen. Und dazu kommen noch weitere 6000, die die Sterndeuterei nebenberuflich betreiben. Die Illustrierte Stern hat den Umsatz der Zunft bis auf 3 Milliarden Mark geschätzt. Da haben wir es noch einfacher, wenn wir das Wort befragen. Wir brauchen nicht die Sterne im Hinblick auf Zukunft zu befragen, wenngleich wir uns auch mal, wie mein lieber Gastgeber, unser Bruder Martin, wenn wir uns auch mal über Astronomie unterhalten, was jetzt interessant ist, wenn da ein Komet in die Erdennähe kommt. Das ist etwas ganz anderes. Bitte verwechseln nicht Astronomie und Astrologie. Aber die Astrologie wird immer mehr Überhand nehmen. Ein weiteres Beispiel, ich will Ihnen nur einige Streiflichter anbieten. In unserer Zeitung, in Schondorfer Nachrichten, in Süddeutschland, in der Nähe von Stuttgart ist es, da war ein Artikel unter der Überschrift Spuk, Magie und Flaschendrehen. Jugendliche beschwören Geister. Nicht nur ein lustiges Unterhaltungsspiel. Eine 14-Jährige findet das echt ächzend. Die Betreffende liest das Horoskop und hat dann festgestellt, das ist ungünstig, also gehe ich heute nicht zur Schule. Mit Schatten und Geistern besprechen viele in entsprechenden Seancen, also in Sitzungen, etwas mit der unsichtbaren Welt. Es wird gependelt und manches, was an die Zauberei der alten Schamanen erinnert, wird da praktiziert. Leider haben manche Pädagogen unter dem Deckmantel psychologischer Experimente so etwas in der Schule auch schon angeboten und praktiziert. Das letzte Beispiel, was mit der Politik zusammenhängt. Wir haben bei uns in Baden-Württemberg jetzt die Landtagswahl. Da tritt eine Ökopartei auf. Diese Ökopartei hat ihr Programm in unserer Zeitung dargelegt. Und da gibt es zu einigen Schwerpunkten Aussagen. Zur Regierungsbildung. Eine erfolgreiche Regierung unterstützt von der perfekten organisierenden Kraft der Natur. Das ist New Age orientiert. Innere Sicherheit. Nachhaltige Verringerung von Gewalt und Kriminalität durch den positiven, harmonisierenden Effekt einer Gruppe von 7000 yogischen Fliegern. Also über Yoga, transzendentale Meditation, soll Einfluss genommen werden auf die innere Sicherheit. Gesundheit vor beugeorientiertes Gesundheitswesen auf der Grundlage des Maharishi, und dann kommt ein Name, der keine Rolle spielt, aber in Verbindung mit der ältesten Medizin. Und so geht es weiter. Also ich meine, ich hole nicht irgendwo weit etwas her, sondern es sind Aussagen, die wir in der Presse finden, Aussagen, Informationen, die wir überall enthalten können, in Zeitungen, Zeitschriften oder in den Medien. Liebe Geschwister, ich habe den Eindruck, das darf ich hier schon vorab sagen, dass ehe Satan auf diese Erde geworfen wird, er ja die Atmosphäre hier vorbereiten muss. Bitte, ich will hier nicht schwarz malen, ich will nur die biblischen Realitäten aufzeigen. Es ist nicht so, dass, wenn Satan aus seiner jetzigen Position herausgeworfen wird auf diese Erde, dann er auf einmal alles verändert. Nein, es ist die Situation vorbereitet. Durch eine falsche Religiosität, durch den Einfluss fremder Geister und auch Mächte. Ich will nicht über diese extremen Entwicklungen weiterreden, sondern ich will immer das bedenken, was in unseren Kreisen notwendig erscheint, darüber zu reflektieren, also nachzudenken. Und zwar geht es da um die Mischung. Denn für die Gläubigen kommt der Verführer nicht in der Weise, dass er sich vorstellt, ich bin der Herr Teufel und habe das anzubieten. Bitte also nicht verwechseln mit unserem Ministerpräsidenten, der so heißt. Der muss sich so vorstellen. Es geht um Verführung, und wenn sich Satan als ein Engel des Lichts verstellt, dann verschleiert er seine wahren Ziele und auch seine Methoden. Und wenn Paulus in Galater 5, Vers 1 davor warnt, dass die Juden wieder zurückfallen, und zwar diejenigen, die bereits Jesus als ihren Heiland und Messias erfahren haben, dass sie wieder zurückfallen in das Gesetz, sich unter das knechtische Joch des Gesetzes gefangen nehmen lassen, dann wird hier eine Entwicklung deutlich, die prophetisch auch wieder ganz entscheidend ist. Denn in 1. Timotheus Kapitel 4 warnt der Apostel ausdrücklich vor verführerischen Geistern, die mit einem gesetzlichen Anspruch kommen, die da verbieten, einerseits zu ehelichen und zum anderen ganz bestimmte Speisen zu genießen. Würde man sagen, ist doch harmlos. Sicher sagt auf der anderen Seite Paulus in Römer Kapitel 14, wir haben das Thema jetzt im Hauskreis bei uns behandelt, dass wenn ein Schwacher im Glauben Bestimmtes für sich nicht zu essen vermag, ein anderer, der meint, stark zu sein, aus Liebe Rücksicht nehmen soll auf ihn. Nur dann wird's ja kritisch, wenn jemand sagt, das, was ich esse, musst du auch essen und was ich nicht essen darf, darfst du auch nicht essen. Wenn also eine ganze Gruppe, eine Richtung nicht nur bestimmte Gesetze wiederum beachtet, sondern so von dem Diktat des Gesetzlichen bestimmt wird, dass daraus das entsteht, was ich in 1. Timotheus Kapitel 4 vorgelesen habe. Ich habe jetzt, als ich im Schwarzwald war, zu einem Bibelabenden eine Frau in der Seelsorge gehabt. Die kam aus so einer extremen Richtung. Die Gründerin dieser extremen Richtung, ist eine ganz extreme Pfingstrichtung aus Südafrika, hat eine Vision gehabt und all die, die jetzt nachfolgen, müssen ganz bestimmte Dinge beachten. Dürfen bestimmte Fleischarten, Fischarten nicht essen, die tun in Sack und Asche ganz praktisch Buße, nicht nur das, sondern nehmen sogar Asche vermischt mit Wasser als Trank ein. Und was da alles zum Vorschein kam, ich muss Ihnen sagen, sowas habe ich selten gehört. Ich will das nicht im Einzelnen auseinanderlegen, nur darauf hinweisen, wenn man gesetzlich wird, das heißt wieder zurückfällt in das Gesetz, daraus Regeln für die anderen macht und meint, das sei eine besondere Form der Heiligkeit und nicht in der Freiheit des Geistes lebt, dann wird es gefährlich. Kommen zu Konferenzen an die 1000 Leute zusammen. Ich habe in der weiteren Verwandtschaft jemanden gesprochen, der ist da rausgekommen, weil durch das Studium der Bibel auf einmal klar war, dass der biblische Glaube etwas anderes ist, als so etwas, was ständig durch Propheten von oben herunter allen aufoktroyiert wird. Die Propheten haben das Sagen, aber nicht mehr, was in der Schrift steht. Warnt nicht der Herr vor falschen Lehren, vor falschen Zeugen, vor falschen Propheten, vor falschen Christussen? Das steht doch in der Bibel. Darum ist das wichtig. Aber die andere Seite, Galater 5, Vers 13, ist genauso gefährlich. Bitte, wir sind bei dieser Frage der Mischung und wie es wieder zu einem Abfall auch vom Glauben kommen kann. Der erste Punkt ist Gesetz. Lichkeit und der zweite Gesetzlosigkeit. In Vers 13 heißt es, wir sollen Acht geben, dass wir diese Freiheit, die wir in Christus haben, nicht missbrauchen. Und zwar dann unseren Lüsten und Begierden Raum geben. Das ist das andere Extrem. Hier wird eine Freiheit propagiert ohne Bindung an den lebendigen Gott in Christus. Haben wir das nicht heute überall in unserer evangelischen Landeskirche? Diskussion, homosexuelle Paare zu segnen oder zu trauen. Was ist denn das? Dass das arme Menschen sind, steht ja außer Frage. Aber wenn selbst Theologen das als einen Ausdruck der Liebe propagieren, dann ist das eine Verdrehung biblischer Wahrheiten. Menschen, die da haben, die Form der Gottseligkeit, aber die Kraft verleugnen sie, nämlich die Kraft des Heils, der Erlösung. Dass es religiöse Kulte gibt mit sexuellen Riten und Praktiken, das wissen wir vom Altertum, das wissen wir von den Tempeln der Antike, etwa in der römischen Provinz Asia, all das kennen wir und das macht sich heute auch wieder breit. Liebe Geschwister, es sind Entwicklungen, die wir beachten müssen, damit wir selber innerlich immer wieder nach Epheser Kapitel 6, Vers 10 gegründet sind in der ganzen Waffenrüstung Gottes und den Schild des Glaubens nehmen, mit dem wir auslöschen können alle feurigen Pfeile des Bösen. Die Vermengung von Lüge und Wahrheit ist das Gefährliche, und ich habe das hier schon einmal bezeugt. Die Lüge, die der Wahrheit am nächsten kommt, ist immer am gefährlichsten. Wie viele geben sich schon zufrieden, wenn nur der Name Jesus genannt wird? Wenn da Menschen sind, die von ganzem Herzen angeblich wollen, Menschen, die nach außen hin keinen Makel bieten. Liebe Geschwister, das ist alles noch kein Beweis. Sagt nicht Paulus in Kolosser Kapitel 2, dass es Menschen gibt, die sogar in Demut und Geistlichkeit der Engel einhergehen? Ich habe jetzt aus meinem Bücherschrank nochmal ein Buch hervorgeholt, das ich schon lange dort stehen hatte, und noch einmal nachgelesen, ob das möglich sein könnte, dass diese katholische Christin, die viel gelitten hat, doch am Ende verführt wurde, weil ich das irgendwo gelesen hatte, da behauptete das jemand. Und ich muss sagen, es ist erschütternd, wie diese junge Frau meint, angeblich diesem Gott der Liebe zu dienen und letztlich in ihrer Askese, also Enthaltsamkeit, in ihrer totalen Weltverachtung, bis dahin, dass sie ihre Kinder verlässt und meint, das sei Gottes Wille, ein Leben führt, das schwankt zwischen Gefühlen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Zu einer wirklichen Heilsgewissheit kommt sie nicht. Warum? Weil sie alles in eigener Leistung, im Sinne des Vollbringens der Heiligkeit tun will. Da darf kein Gedanke mehr um irgendwas Irdisches kreisen. Wenn etwas mal gut schmeckt, was anderes angeboten bekommen, es ist der Weg der Selbstheiligung. Erschütternd. Ich bin überzeugt, dass Gott sicher einmal gnädig richten wird, weil er das Verlangen eines Menschenherzens kennt. Und dann fand ich eine Bestätigung in einem Buch, das von der Erweckung in Wales spricht, wodurch diese Erweckung kaputt gegangen ist, nämlich durch solche frommen, eigenmächtigen, supergeistlichen Erlebnis und Erfahrung. Dadurch, dass der Mensch nicht mehr seinen Gott erleuchteten Verstand gebraucht, sondern passiv wird, für alles offen ist, ohne zu prüfen, und da kommen sehr schnell diese Geister hinein, diese verführerischen Geister, die den Menschen wieder zurückbringen in die Religiosität und nicht in den biblisch orientierten Glauben. Bitte, das hat jemand, der diese Erweckung mitgetragen hat, berichtet. Kriegen Sie jetzt Angst? Liebe Geschwister, wir müssen die Realität des Feindes auch erkennen. Darum nochmal nach Epheser 6, seid stark im Herrn, der Macht und Kraft seiner Stärke, denn wir haben ja nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, das müssen wir wissen. Ich glaube nicht an die Mächte, aber rechne mit ihnen und weiß, dass Gott stärker ist, wenn ich in der Demut im Kreuz bleibe und an seinem Wort vor allen Dingen. Gesunde Lehre, gesundes Wort, nicht spirituelle Erlebnisse primär, das geht in der Regel daneben, liebe Geschwister. Wir haben Christus zu suchen, dann schenkt Gott uns wunderbare Erfahrungen auch. Dann sind wir im Glauben gegründet und damit will ich den biblischen Glauben aufzeigen. Das wäre der zweite Teil. Euch geschieht nach eurem Glauben. Fürchte dich nicht, glaube nur. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und die Stellen aus Hebräer 11, wir kennen eine Fülle von Stellen, die uns ermuntern, im Glauben zu wandeln, im Glauben zu stehen und Herrliches zu erwarten. Nur, liebe Geschwister, dieser Glaube ist nicht ein eigenes Machwerk, sondern nach Epheser 2, Vers 10 sind die Glaubenswerke, ist der Inhalt des Glaubens von Gott vorbereitet. Die Werke, die Heilswerke sind vorbereitet, auf dass wir in ihnen wandeln können, und Gott bereitet uns vor. Wer an mich glaubt, an Jesus Christus, wie die Schrift sagt, und zwar gerade für das heutige Zeitalter, dem geschieht nach dem biblischen Glauben. Es berufen sich ja alle auf die Schrift. Jetzt neulich stand an der Tür bei mir ein Ehepaar, Zeugen Jehovas. Sie sind doch gewiss davon überzeugt, sonst würden sie nicht von Tür zu Tür gehen, dass sie den wahren biblischen Glauben haben. Ich habe sie zunächst über Sprechanlage erstmal angeredet und dann haben sie gleich losgelegt mit der Offenbarung, ob ich an die Offenbarung glaube. Ich sage, ja, aber es geht zunächst um etwas anderes. Und dann merkten wir schon, es hat keinen Sinn. Die wollten mich mit ihrer Wachtum-These, ihrer Theologie, die 144.000, wollten die mich überzeugen. Auch da keine Überheblichkeit. Es geht darum, dass der Herr sich uns offenbart im Kreuz, und das ist geschehen. Wer an meinem Wort bleibt, sagt der Jesus in Johannes Kapitel 8, er beschreibt das von Vers 34 an, wer an mich glaubt, der wird die Wahrheit erkennen. Und nicht wer persönlich wahrhaftig ist, der wird irgendwas erfahren. Nein, wer an Jesus Christus glaubt, ihm und seinem Wort, dem wird der Herr begegnen, den wird er frei machen, auch von falschen Denkvorstellungen. Und dieser Glaube an den Herrn Jesus Christus, der am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben ist, der auferweckt wurde, den der Vater nicht im Tode belassen hat, der jetzt zur Rechten Gottes des Vaters sitzt, intronisiert ist, der Glaube an diesen Christus muss das Zentrum bleiben. Insofern ist der biblisch orientierte Glaube ein christozentrischer, er allein, nicht Christus und noch was. Genügt uns Christus? Wirklich? Oder müssen Sie doch noch irgendetwas Sensationelles erfahren? Fragen Sie sich doch mal. Haben Sie irgendwie noch im Hinterkopf, da fehlt doch noch was? Muss ich doch noch irgendwo hinfahren, um mir einen Segen abzuholen? Und wenn Sie hierher gekommen sind, von mir etwas zu erfahren, liebe Geschwister, wer sich rühme, rühme sich des Herrn. Ich möchte nur 1. Korinther 1, Vers 30 in den Mittelpunkt stellen. Da wird der bezeugt, Jesus Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Alles, was wir brauchen, haben wir in ihm. Und der Segen in den himmlischen nach Epheser 1, Vers 3, ist dieser Segen, den der Herr in der Fülle für uns bereit hat. Kolosser 2, Vers 10. In ihm sind wir bereits schon zur Fülle gebracht. Wir dürfen vom Ziel her, von der Vollendung her leben, damit das, was wir im Glauben bereits erfahren und erfasst haben, wir nun konkret praktisch werden. Das ist allerdings ein Prozess. Ich garantiere Ihnen, wer auf etwas anderes aus ist, wird letztlich in seinem Leben nicht zur Ruhe kommen. Der braucht immer Neues, Sensationelles. Achten Sie mal auf bestimmte schwärmerische Bewegungen, da kommt immer was Neues, Sensationelles. Ist das denn schriftgemäß? Was wir brauchen, ist ein Wachstum im Glauben. Der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert durch die Fülle dessen, der uns erlöst hat in Christus Jesus. Reicht die Gnade wirklich aus? Das ist nämlich Christus in uns. Das, was ja Luther verkündigt hat, allein aus Gnaden, allein aus Glauben, allein Christus und allein die Schrift ist die Grundlage. Ohne unsere Vorleistung dürfen wir in Christus erfahren, in ihm sind wir gerecht. Haben wir Frieden aus Gott, Römer 5, Vers 1. In Christus sind wir eine neue Kreatur und nicht durch eigene Anstrengungen, Leistungen, durch asketisches Handeln, durch mystisches den alten Menschen verbrennen und was uns alles angeboten wird. Wir brauchen nicht besondere Geistererfahrungen, nicht irgendwelche spirituellen, mystischen Erlebnisse, sondern Christus in uns und wir in ihm. Darum, wenn wir nochmal auf Hebräer 11 eingehen, wird eins deutlich. All die Glaubensmänner, die dort zitiert werden, erfahren zuerst das Handeln Gottes. Gott ist, der zuerst redet. Und er hat uns ja schon erwählt vor Grundlegung der Welt, hat uns berufen und hier gerufen. Darum ist der Glaube nur unsere Reaktion. Nicht wir haben uns bekehrt, wir aber. Und dann kommt doch wieder das eigene Ich zum Vorschein. Paulus ist ein Typus für die Bekehrung. Zuvor war er ein religiöser Mensch. Und was sagt er denn in Philipper 3 von seinen bisherigen Anstrengungen? Er achtet das alles für Dreck, für Kot. Und er war ja ein wirklich auch bevorzugter Mann dem Fleische nach. Hervorragend theologisch ausgebildet. Ein Hebräer. Vom Stamme Benjamin. Und was er alles an Eifer an den Tag gelegt hat. Liebe Geschwister, das reicht nicht aus. Wie sagt sein Liederdichter, nichts habe ich zu bringen, aber alles, Herr, bist du. Wenn Christus in uns lebt, dann ist er der, der in uns wirkt und der uns sein Heil vermittelt. Von der Sarah heißt es beispielsweise in Hebräer 11, Vers 11, sie achtete den für glaubwürdig, der verheißen hat, obwohl sie auch ja mal gelacht hat. Und der Ehemann, der Abraham, der ein Vorbild des Glaubens ist, der sogar einen Umweg durch eigenes Handeln gehen musste. Von ihm heißt es in Römer 4, er wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißen hat, das wird er auch tun.
Kassette bitte wenden.
Darum dürfen wir wissen, 2. Korinther 1, Vers 20, alle Verheißungen oder Zusagen, und das sind die Tatsachen des Heils, sind in ihm das Ja und das Amen. Gott zur Verherrlichung, das muss unser Ziel sein. Dann aber auch durch uns, nicht ohne uns. Und wenn Paulus sagt, ich will mich am meisten, am liebsten rühmen der Schwachheit, nach 2. Korinther 12, Vers 5, weil in der Schwachheit Gottes Kraft vollendet wird, dann zeigt das, dass er nichts hatte, in sich selbst, was rühmenswert war. Und selbst die litten, von ihnen wird in Hebräer 11, Vers 34 gesagt, sie wurden kräftig gemacht aus Schwachheit. Und andere wiederum wurden stark in der Schlacht. Die Leidenden, dann geht es weiter, 35, die empfingen ja das Bessere, das Herrliche, also nicht, was so konkret greifbar erfahrbar war, sondern das, was in Christus schon glaubensmäßig offenbar war. In möchten wir das immer wieder bedenken, der Glaube wird durch das Wort vom Kreuz in unserem Leben geistlich entwickelt und zur Reife gebracht, in Verbindung mit dem Wort, mit den Verheißungen dürfen wir den Glauben, der uns geschehen wird, aktivieren und so dürfen wir dann auch im Glauben wachsen. Möchte Gott das schenken, dass wir so zu einem Glauben kommen, der uns innerlich stärkt und kräftigt. Darum will ich noch in dem letzten, in dem dritten Teil, das Wie in besonderer Weise auch herausstellen, damit uns das in der Praxis des alltäglichen Lebens auch immer wieder eine Hilfe ist, dass uns das deutlich wird. In Römer 10, Vers 10 heißt es, wenn du vom Herzen glaubst, also vom Herzen, weder im Gefühl noch im Verstand. Der Verstand ist mit dabei und das Gefühl kann auch durchaus mit angeregt werden, ist aber nicht die Grundlage. Wenn du vom Herzen glaubst, dann bist du gerecht, vor Gott richtig. Und wenn du mit dem Munde das bekennst, dann wirst du errettet. Auch aus manchen Anfechtungen, aus Nöten, Problemen, Schwierigkeiten heraus. Und im weiteren Verlauf dieser Aussagen von Römer 10 muss dann der Apostel Paulus noch einmal eine Reihenfolge, eine Lernprozessfolge deutlich machen, die mir sehr wichtig erscheint und ich werde sie nachher einmal umkehren. Da sagt dann der Apostel Paulus, vom erhöhten Herrn inspiriert, dass die Voraussetzung auch heute Abend in einer solchen Stunde für Glauben erstens jemand ist, den Gott beauftragt. Wie können Sie herholen oder predigen, wenn Sie nicht gesandt sind? Und ich bin einerseits so demütig, aber auch gewiss, damit zu rechnen, dass der Herr mich gesandt hat. Sonst wäre ich nicht hier. Ich komme nicht, um eine schöne Reise zu machen, nur liebe Geschwister zu begrüßen, das tue ich zwar gern, aber der eigentliche Grund, hast du ja auch gesagt, Martin, ist, dass wir das Wort Gottes weitergeben dürfen. Und nun schauen Sie die Kanzeln und Katheter heute an. Sind alle, die das Wort in Anführungszeichen sagen, wirklich gesandt? Ein Theologieprofessor, der in Göttingen Theologen ausbildet und sagt, was in der Bibel steht, Auferstehung Jesu, alles Märchen, Mythen, das hat ja auch die historisch-kritische Forschung gesagt. Wahrscheinlich haben Sie diese Auseinandersetzung mit Professor Lüdemann da auch in der Presse vernommen. Gesandt. Es kann sich das keiner machen, aber dann sollte man wenigstens so demütig sein, nun nicht das Gegenteil von Glauben, nämlich Irrglauben und Irrwahn zu verbreiten. Und wenn eine vollmächtige Botschaft geheroldet wird, so steht es vom Urtext eigentlich hier, also das Evangelium verkündigt wird, dann kann ein solcher Glaube entstehen. Und nun will ich das Ganze jetzt nochmal anders aufziehen. Und ich darf Sie mal bitten, mitzugehen, innerlich mitzubeten, ob das jetzt auch bei Ihnen der Fall ist. Ich sage nochmal erstens, reden, predigen ist nicht predigen. Nur dann, wenn der Betreffende das Wort Gottes in Vollmacht sagt und das Wort Gottes in den Mittelpunkt stellt, um Jesus Christus, das Heil, diesen Gott zu verherrlichen. Und das möchte ich. Zweitens, hören, liebe anwesende Geschwister, ist nicht gleich hören. Ich würde ja gern mal wirklich in Ihr Herz hineingucken, wie Sie heute Abend gehört haben. Manchmal kann man das so an der Versammlung sehen, ob der größte Teil schläft oder innerlich dabei ist. Darum geht es nicht, aber ob Sie wirklich hören, Ich habe früher meinen Schülern gesagt, hier sitzen einige, die haben ihre Ohren auf Durchzug eingestellt. Da rein, da raus. Ich hoffe nicht, dass das jemand tut. Sicher, wenn ich nicht das Wort Gottes hier und da gesagt habe und Sie waren damit nicht einverstanden, können Sie gerne abschalten. Aber es geht um die entscheidende Aussage. Hören Sie wirklich hin? Und weshalb sind Sie hergekommen? Drittens, hören ist noch lange nicht zuhören oder hinhören. Prüfen Sie sich mal, hören Sie wirklich hin? Nicht zuerst auf das, was ich sage, sondern was Gott Ihnen sagen möchte. Oder schalten Sie ab, es ist schnell möglich. Man kann bei unangenehmen biblischen Aussagen weghören. Und Gott ist nicht so diktatorisch, dass er sie zwingt. Man kann den Geist Gottes dämpfen und betrüben, während Satan anders vorgeht. Er vergewaltigt die Seelen der Menschen. Das hören Sie doch immer wieder, wenn über Sekten gesprochen wird, universelles Leben oder bei uns da, die Scientology, dass der Psychoterror ausgeübt wird. Gott tut das nicht. Also Sie können freiwillig hinhören, erbitten Sie das vom Geiste Gottes. Hören Sie nun hin, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie einverstanden sind mit der Botschaft. Es wäre schön, wenn Sie hinterher mal auf den Zettel schrieben, also wo dahin das und das und das erscheint mir völlig abwegig. Sie haben bei mir die Freiheit. Wir können auch gern darüber sprechen. Hinhören, innerlich zustimmen, das kann nur der Geist Gottes wirken. Und sehen Sie, wie das in der Technik der Fall ist. Wenn Sie einen Sender haben und einen Empfänger, dann muss die Frequenz stimmen. Und beim Hören des Wortes Gottes ist das ganz entscheidend. Der Geist Gottes in Verbindung mit dem Wort muss Ihr Herz treffen, damit innerlich eine Offenheit für das Wort Gottes, für das besteht, was der Herr Ihnen sagen will. Reicht's jetzt schon? Einverstanden sein bedeutet noch lange nicht, das Gehörte dann auch umzusetzen. Oh, was erlebe ich das oft, wie viele zuhören, sind einfach schon, Bruder Heinemann, ich bin ganz mit Ihnen einig, und draußen, keine Minute später, war das Gespräch über irgendwelche alltäglichen Dinge im Gange. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erwähnt, dass dann mal jemand, der gepredigt hatte und draußen seine Zuhörer in munteren Gesprächen über alles bewegt sah, sagte ganz laut, da kamen die Vögel und pickten es auf. Im Herzen bewahren, das hat die Maria getan. Die Maria bewegte die Worte in ihren Herzen. Liebe Geschwister, ich frage Sie, auch wenn Sie heute Abend im Bett liegen, haben Sie das, was Sie heute Abend gehört haben, total wieder vergessen? Entschuldigen Sie, wenn ich mal so provozierend frage. Ich weiß das von mir auch, dass ich dann manchmal wieder zu was ganz anderem übergehe. Bewegt uns das, sodass wir das dann auch umsetzen können. Seid nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Und das allerletzte, Beständigkeit. Nicht nur mal angeregt durch eine Evangelisation, durch eine Bibelwoche, nicht, dann gibt das ja immer wieder mal so einen Impuls. Da muss dies oder jenes geschehen, damit wir wieder motiviert werden, geistlich in Gang kommen. Die ersten Christen nach Apostelgeschichte 2, Vers 42 blieben beständig in der Lehre der Apostel, also im Wort, in der Gemeinschaft, nicht nur an hohen Feiertagen, nicht nur zu besonderen Anlässen, beständig in den Gebeten und dem Brechen des Brotes. Beständigkeit, das erst wirkt Frucht. Frucht geht nicht im Nu von jetzt auf den nächsten Augenblick. kann Gott auch wirken. Frucht wächst durch Sterbensprozesse. Und was dann an dem Bema Christum dabei herauskommt, das wird dann Gott offenbaren. Ob wir wirklich im Glauben gehört, gehandelt haben, gewandelt sind, Frucht gewirkt haben, Gold, Silber, Edelsteine, das können wir nicht selber produzieren. Ich wiederhole es nochmal, weil ich es öfter schon getan habe, wofür da steht, Gold für Treue und Glauben, Silber für Reinheit, Edelsteine für Herrlichkeit. Holz, Heustoppeln ist das Vergängliche. Holz steht für das Menschliche, Irdische. Heu vergeht sehr schnell, ist das Vergängliche. Und Stoppeln bedeutet Fruchtlehre. Glaube möchte Frucht wirken. Und wir können das nicht selber. Frucht des Geistes. Liebe Geschwister, es ist die Frage heute Abend gewesen, Religiosität, nur Religiosität oder biblisch orientierter und ich füge hinzu, christozentrischer Glaube. Es wird bei uns Christen nie immer in der reinen Form da sein, sodass wir uns dem durchlichtenden Worte Gottes immer wieder stellen dürfen. Dass wir im Glauben wachsen, dass wir nicht mehr nur unmündige Kinder sein, nach Epheser 4, die von allerlei Winterlehre hin und her geworfen werden. Die Unmündigen sind immer auf das Faszinierende, auf das Sensationelle aus. Mein kleines Enkelchen war jetzt ein paar Tage bei uns, kann ich nur in Spannung halten, wenn ich dem Kind, nun hören Sie mal zu, ja, eine mathematische Formel erkläre, ja. Aber wenn ich mit Kürzchen spiele und dann schon mal 1, 2 aufzeige, also anschaulich, konkret, dann ist es dabei und so macht Gott das auch. Aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. So ein Kind kann durch viele Angebote hin und her geworfen werden. Und das ist heute leider das Kennzeichen vieler Christen. Auf alles, was so nur nach Geist in Anführung klingt, fallen viele herein. Möchten wir gegründet sein, liebe Geschwister, das ist mein Herzensanliegen für mich und uns alle, dass wir auf dem schmalen Weg des Glaubens bleiben, der, und das wiederhole ich nochmal, auf der einen Seite von der Gesetzlichkeit begrenzt wird. Du musst. Und auf der anderen Seite von der Gesetzlosigkeit, von einer falschen Freiheit. Und die wird der letzte Gesetzlose auch ausnutzen. Nach 2. Thessalonicher 2. Nein, dass wir das Ziel im Auge fassen und Paulus sagt, ich jage ihm aber nach diesem Ziel der himmlischen Berufung in Christus, diesem Kampfpreis. Und er konnte dann sagen, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich nach diesem herrlichen Ziel aus. Möchte Gott uns schenken, dass wir innerlich bewegt werden durch dieses Wort des Glaubens. Amen.